Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zur 44. Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz.
Wir geben euch hier wieder einen Einblick in den Astronomieunterricht an unserer Schule.
Produziert wird der Podcast wie immer von mir, Norbert Ziller, und vom Mehrschulenkurs Astronomie hier am Kepler-Gymnasium. Und heute geht's weiter mit unseren Astro-News Extended. Wir haben noch viele interessante Neuigkeiten. Wir stürzen uns jetzt sofort hinein mit den ersten Themen. Das meiste davon stammt noch wirklich vom ITT, wo wir viele dieser Themen bearbeitet haben. Ein paar davon sind aber jetzt im Kurs noch neu dazugekommen, weil sie noch auszuarbeiten waren. Ich bin schon gespannt. Ich möchte noch dazu sagen, wir sind hier beim Mehrschulenkurs Astronomie, genauso wie überhaupt am BRG Kepler, eine Gruppe mit Leuten mit verschiedensten Wurzeln aus verschiedensten Ländern. Das soll denn fachlichen Inhalt unserer Space News keinen Abbruch tun, also seid ein bisschen nachsichtig, was die Genauigkeit der deutschen Sprache betrifft. Die Genauigkeit der astronomischen Inhalte, die haben wir natürlich überprüft. Bei mir sitzen jetzt Magdalena und noch einmal die Isabella, und es geht noch einmal um schwarze Löcher, soweit ich gehört habe.
Ja, es geht um schwarze Löcher. Genauer gesagt geht es um ein enges Paar an schwarzen Löchern. Das wurde veröffentlicht am 19.09.2024. Die Entdeckung erfolgte rein zufällig, als ein Team von Center for Astrophysics in Cambridge Bilder der Galaxie MCG03-34064 untersuchte. In der Kernregion dieser Seyfert-Galaxie, also eine Galaxie, die aufgrund heißer Materie, die typischerweise um schwarze Löcher kreist, eine besonders helle Kernregion hat, befanden sich nun drei für das Hubble-Teleskop typisch vierstrahlige Beugungskreuze. Solche Beugungskreuze entstehen durch die Lichtbeugung der Halterung des Sekundarspiegels. Um dieser ungewöhnlichen Ansammlung auf den Grund zu gehen, wertete das Team auch die Daten des Röntgensatelliten Chandra aus. Die Auswertung offenbarte dann zwei separate helle Quellen im Zentrum der Galaxie MCG03-34064. Verglichen mit dem Bild des Hubble-Teleskops stimmten sie genau mit den zwei äußeren hellen Flecken überein. Am einfachsten lassen sich diese Flecken mit zwei massenreichen schwarzen Löchern erklären, die nur etwa 300 Lichtjahre voneinander entfernt sind. Die größere Menge an Materie, die sie aufnehmen, kann wegen der schnellen Rotation nicht direkt in die schwarzen Löcher stürzen, sondern sammelt sich jeweils in einer Scheibe aus Staub und Gas. Durch die Reibung wird die Materie dann so stark aufgeheizt, dass es zu Emissionen der sogenannten Röntgenstrahlung kommt. Aber auch in anderen Frequenzbereichen wie im Infrarot- oder im Radiowellenbereich wird Strahlung frei. Eben diese Radiostrahlung konnte auch in den Archivdaten des Very Large Array in New Mexico gefunden werden, was die Hypothese, dass es sich um zwei massenreiche schwarze Löcher handelt, nochmal bestätigte. So, die aufmerksamen Zuhörer unter euch fragen sich jetzt bestimmt, was es mit dem dritten hellen Fleck auf sich hat. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen Jet, der von einem der schwarzen Löcher ausgeht. Dabei bewegt sich ein heller Gasstrahl mit annähernder Lichtgeschwindigkeit auf den Ort des Flecks zu und wird dort abrupt von ruhendem Gas abgebremst, wodurch es Strahlung aussendet. Allerdings ist nichts bestätigt, es bleibt also noch spannend. Der Grund für die Existenz zweier schwarzer Löcher im Zentrum vom MCG03-34064 ist die Verschmelzung von zwei kleineren Galaxien. Nun bewegen sich die zwei schwarzen Löcher langsam kreisend aufeinander zu und können sich in etwa 100 Millionen Jahren zu einem noch massenreicheren schwarzen Loch vereinen.
Da kann man ja fast zuschauen, wie quasi am Ende einer Galaxienkollision dann dieses Wachstum mit den schwarzen Löchern beginnt. Das ist ja eigentlich immer das Letzte. Wenn solche Galaxien mit zusammenstoßen, dann passiert alles Mögliche. Die Spiralarme werden durcheinander gewirbelt und bilden so komische Antennen. Und das haben wir auch gesehen in einem Vortrag hier oben auf der Alm, was da alles passiert. Das war der vom Detlef Hartmann, glaube ich, gell?
Ich glaube auch, es war der vom Detlef Hartmann, ja.
Da vom der Alm aus genau solche verformten Galaxien aufgenommen hat. Und es ist tatsächlich so, die schwarzen Löcher sind so klein, dass die als allerletztes fusionieren.
Also das dauert ewig lange nach so einer Galaxienkollision. Da ist die Galaxie längst schon, also sind die beiden Galaxien längst schon vermischt zu einer ganzen und bilden dann meistens so eine elliptische Galaxie. Und die schwarzen Löcher brauchen dann noch ewig lange, weil sie so klein sind, bis sie sich treffen können und dann zu einem zusammenstürzen. Ja, und ja, 100 Millionen Jahre? Ja, also das ist zwar lange, aber so in kosmischen Zeiträumen, das ist überhaupt nicht viel eigentlich, wo alles Milliarden von Jahren dauert. Also das ist eigentlich, ja, kann man fast dabei zuschauen, wie so die letzte Phase dieser Galaxienkollision zustande kommt. Ja? Danke für dieses coole Thema.
Bitte gerne.
So, vor mir sitzen jetzt Marc und Oskar, beide auch, wie so viele andere, diesmal frisch dabei beim Astronomiekurs. Was habt ihr euch ausgesucht?
Also heute schauen wir uns einen Exoplanet an, nämlich der Gliese 12b, der von Masayuki Kusahara und Akahiko Fukui gefunden wurde. Der Planet ist 42 Lichtjahre von der Erde entfernt und ist ziemlich ähnlich zum Venus. Also
ja, das ist ziemlich nahe, 42 Lichtjahre, da gibt es gar nicht so viel.
Ja, ja, also es ist fast dieselbe Distanz als TRAPPIST 1, was auch ein Exoplanet ist. Und es umkreist einen roten Zwerg, was nicht so ähnlich zu unserer Sonne ist, was nämlich ein gelber Zwerg ist, wie ich mich erinnern kann. Und die Sonne, Gliese 12, hat 3000 Grad, aber unsere Sonne hat viel, viel mehr an der Oberfläche.
Okay, wir haben das in einer der ersten Podcast-Folgen, glaube ich, schon gehabt, dass diese roten Zwergsterne ja ziemlich bösartig zu ihren Sternen sein können, weil sie manchmal so arge Ausbrüche haben. Wer darüber mehr hören möchte, muss in eine unserer früheren Podcast-Folgen reinhören, wo wir auch über diese roten Zwerge gesprochen haben.
Und der Planet liegt nämlich in der habitablen Zone, also wo Leben entstehen kann bei einer Sonne. Und es ist eigentlich, wie gesagt, ähnlich zum Venus, also 1,6 Mal wie die Erde.
Ja, das ist ja so bei diesen, die nennt man ja, glaube ich, die alle felsigen Planeten nennen wir ja terrestrische Planeten oder erdähnliche Planeten, was überhaupt nicht heißt, dass sie so wie die Erde ausschauen. Das sieht man gerade bei dem Beispiel mit Venus und Erde. Die sind aus astronomischer Sicht quasi gleich, also zumindest wenn man sie in einem Exoplanetensystem untersuchen würde, ungefähr gleich groß, ja, und auch in nicht so verschiedenem Abstand von ihrem Stern, aber da können wir noch überhaupt nichts drüber aussagen, ob man da drauf dann wirklich leben könnte, also ob es flüssiges Wasser geben kann, wenn man eben über die Atmosphäre überhaupt nichts weiß, weil die kann jetzt so eine Höllenatmosphäre sein, wie sie eben auf der Venus ist, mit 90 Bar Druck und einer Oberflächentemperatur, wo Blei schmelzen würde, oder diese angenehmen Temperaturen haben, die wir auf der Erde haben, wo es flüssiges Wasser gibt. Und wenn wir gar kein CO2 hätten, zum Beispiel auf der Erde, dann hätten wir ja im Schnitt minus 18 Grad, dann wären wir ein kompletter Eisplanet, da wären wir überhaupt nicht habitabel. Bei diesen erdähnlichen Planeten darf man sich ja nie vorstellen, dass das einfach was ist, so quasi, ja, das ist jetzt wirklich so wie unsere Erde.
Was auch interessant ist, ist, dass der Planet 7% des Abstands zum Erde zur Sonne ist, was unglaublich nah ist. Zum Beispiel der Merkur hat einen Abstand von 30%. Also der Planet braucht 12,8 Tagen um den Stern, was für uns ein Jahr ist, also 365 Tage. Und die Sonne strahlt ihm 1,6 Mal mehr als unsere Sonne.
Okay, also der rote Zwergstern ist total eigentlich, hat wenig Temperatur und gibt wenig Strahlung ab. Aber weil der Planet so dicht dran ist, dass er nur diese nicht einmal 13 Tage für eine Runde um den Stern braucht, kriegt er trotzdem um mehr als die Hälfte mehr Energie ab als wir auf die Erde. Okay, ich habe verstanden.
Und die Temperatur ist schon ziemlich kalt, also im Vergleich mit anderen Planeten, die keine Atmosphäre haben. Also gerade wissen wir nicht, ob Gliese 12b eine Atmosphäre hat. Aber wenn es keine hätte, würde sie 42 Grad Celsius warm sein.
Ah, okay.
Und wenn es eine Venus-ähnliche Atmosphäre hätte, würde es ungefähr 100 Grad, vielleicht mehr oder weniger, wegen dem Treibhauseffekt und viele andere Eigenschaften auch.
Ja, genau. So die Atmosphären können ja die Temperaturen vom Planeten extrem ändern. Und also entweder wir haben viel Treibhausgase, dann wird er heißer, oder wir haben zum Beispiel viele Wolken, die das Licht wegreflektieren, dann ist er kälter, weil weniger Wärme wirklich auf den Planeten draufkommt, sondern weil er von den weißen Wolken wegreflektiert wird. Das ist, glaube ich, eines der großen Probleme bei den Exoplaneten so einzuschätzen, kann es auf dem wirklich flüssiges Wasser geben, wenn wir überhaupt nichts von den Atmosphären wissen, weil eben die Atmosphären die Temperaturen um einige hundert Grad nach oben oder unten schieben können. Also das macht das Ganze in der Exoplanetenforschung ja wirklich schwer und darum ist es ja ganz besonders cool, dass wir schon langsam jetzt Instrumente haben, wie das James Webb Space Teleskop, mit denen wir beginnen können, diese Atmosphären von Planeten allmählich zu vermessen. Es gibt ja ein paar so ganz große Planeten, so Jupiter-ähnliche Planeten, Hot Jupiters, wo wir genug Licht bekommen, das durch die Atmosphäre durchgeht, um das analysieren zu können und zu sehen, was in der Atmosphäre drinnen ist. Ich glaube, bei den terrestrischen Planeten, mit denen können wir das noch nicht.
Ja, genau. Und der rote Zwerg ist eigentlich sehr magnetisch aktiv, was auch die Atmosphäre zerstören kann, was eigentlich für Leben sehr schlecht sein kann.
Ja, natürlich, weil wenn jetzt durch die ganzen Ausbrüche der rote Zwergstern die Atmosphäre vom Planeten einfach weg erodiert, da gibt es Forschungsarbeiten aus Graz übrigens dazu. Der Dr. Helmut Lammer vom Institut für Weltraumforschung Graz, der hat lange genau zum Thema Planetenatmosphären geforscht und er ist einer von denen, der genau gesagt hat, ja, man wird kaum eine Chance haben, um rote Zwergsterne wirklich Planeten zu finden, wo es Leben geben kann, weil eben die Atmosphären wenig Chancen haben, einen roten Zwergstern und seine Aktivität und seine Ausbrüche zu überleben. Also das ist top dran, eigentlich aus einer Forschung, die wir bei uns in Graz eigentlich beheimatet haben. Da haben wir noch kürzlich um das TRAPPIST-System auch was gefunden, was Atmosphären und Planeten betrifft, oder?
Also bei einem ähnlichen Exoplanet, der TRAPPIST-1c, was mit dem James-Webb-Teleskop angeschaut wurde, kann man sehen, dass es eigentlich gar keine Atmosphäre hat. Ja, TRAPPIST-1c ist nämlich im TRAPPIST-System und da ist so ein felsiger Planet, was früher gedacht würde, dass Leben möglich sein kann. Aber heutzutage weiß man schon, dass es nicht in der habitablen Zone liegt und dass es halt keine Atmosphäre gibt, was eine Anzeige ist, dass man kein Leben haben kann.
Okay, weil die beiden so ähnlich sind, nimmt man jetzt an, dass das bei Gliese 12b dann auch wahrscheinlich vergleichbar sein wird.
Ja, schon. Also eine hohe Wahrscheinlichkeit.
Okay, danke an euch beiden für das coole Thema.
Danke Ihnen.
So, jetzt habe ich Richard und Boris vor dem Mikrofon und es geht noch einmal um Exoplaneten.
Ja, also es wurde ein neuer Exoplanet entdeckt, der von den 7500, so circa, eine Besonderheit ist.
Er wurde von einem Forschungsteam an der britischen Universität Birmingham entdeckt, der ein enges Paar von zwei braunen Zwergen umrundet, die innerhalb von 3 Wochen ihren gemeinsamen Schwerpunkt auf einer stark elliptischen Bahn umkreisen.
Moment, ein Exoplanet, der kreist also nicht um Sterne, sondern um braune Zwerge. Und die braunen Zwerge sind so dicht zusammen, dass sie nur so extrem wenig Zeit brauchen, um einander zu umkreisen. Wie ist denn das? Umkreist da ein kleinerer brauner Zwerg einen größeren? Oder wie sind denn die unterwegs?
Beide sind ungefähr gleich schwer und groß und umkreisen irgendwo ungefähr in der Mitte einen Punkt.
Jetzt muss ich mir da extrem witzig ausschauen, wenn zwei so Sterne oder sternähnliche Körper wie braune Zwerge so einen Punkt im Nix umkreisen, wo man einfach nichts sieht und wo da kein schwarzes Loch ist, sondern einfach, weil da der gemeinsame Schwerpunkt der beiden ist. Okay, und wie kreist denn da jetzt der Exoplanet herum?
Er kreist in einer elliptischen Bahn herum.
Der Exoplanet kreist auch um den gemeinsamen Schwerpunkt, aber nicht so waagrecht, sondern senkrecht durch die Bahnen durch. Das heißt, du hast sozusagen eine unendlich, wo du mit einem Strich so oben reinfährst und wieder unten raus.
Und das unendlich, das machen die Bahnen der beiden braunen Zwerge, machen quasi so ein unendlich, zeigen sie wie zwei ineinander verschlungene Ringe. Ja. Und der Exoplanet kreist quasi nicht in der gleichen Ebene wie die beiden, sondern so von oben nach unten, also so um 90 Grad versetzt und nicht um einen der beiden braunen Zwerge, sondern praktisch auch um den gemeinsamen Schwerpunkt der beiden. So als wäre er ein dritter brauner Zwerg. Ja. Aber ist eben kein brauner Zwerg, sondern ein richtiger Exoplanet.
Ja, das ist genau das.
Das ist ein unglaublich cooles System. Es ist auch im Sterne- und Weltraum in der Zeitschrift, wo wir das gefunden haben, ein total cooles Bild davon drinnen.
Es gibt noch auch einen dritten braunen Zwerg, der ist jedoch so weit weg, dass er nicht wirklich Auswirkungen auf den Schwerpunkt hat.
Seit wann kennt man denn dieses coole System?
Seit April 2025. Der Artikel wurde von der ESO veröffentlicht.
Genau, vom ESO ist ja die European Southern Observatory, also die Europäische Südsternwarte. Ich werde schauen, ob ich ein Bild von dem System verlinken kann. Das kann man gar nicht so cool beschreiben, wie es in diesem Bild ausschaut. Schaut's bitte in die Shownotes und danke euch beiden für diesen coolen Artikel. Vor Mikrofon habe ich jetzt Felix. Felix, was hast du dir ausgesucht?
Und zwar einen relativ aktuellen Artikel von der NASA-Webseite darüber, dass die Artemis 2-Rakete bereits fast vollständig beladen wurde und Artemis 3 bereits mit dem Bau der Kapsel und dem Verkabeln begonnen wurde.
Das heißt, es geht allmählich wirklich los bei den Mondmissionen. Kannst du noch für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen erzählen, was sind denn jetzt diese Artemis-Missionen und speziell, was macht denn die 2er und die 3er?
Also Artemis ist die Nachfolgemission sozusagen von Apollo, der Mondmission der NASA. Diesmal aber auch in Zusammenarbeit mit anderen Raumfahrtgesellschaften wie der ESA oder der JAXA.
JAXA, das sind die japanische Raumfahrtgesellschaft, glaube ich.
Ja, genau. Und Ziel ist es auch eine Mondbasis, in der auch Astronauten für längere Zeit leben können, aufzubauen. Und Artemis 2 bringt die ersten Module für die Raumstation Lunar Gateway in den Orbit des Monds. Von dort aus werden dann die ganzen Flüge zum Mond und auch weiter Flüge zum Mars gestartet.
Okay, ich hatte schon Angst jetzt bei dem, was der derzeitige Präsident von Amerika, Trump, alles gestrichen hat bei der NASA, dass die Mondstation eigentlich schon auf der Abschussliste gestanden ist. Also die wird jetzt doch durchgeführt?
Also auf jeden Fall ist Artemis 2 mit den ersten Teilen der Raumstation bereits schon fixfertig zusammengebaut. Es werden nur noch wenige Teile benötigt und das wird dann alles schon fertig verpackt. Dann geht schon spätestens im April kommendes Jahr Richtung Mond.
Also die, glaube ich, landen noch nicht am Mond, sondern fliegen um den Mond herum. Aber das heißt wirklich, nächstes Jahr im April 2026 starten zum ersten Mal seit den 70er Jahren wieder wirklich Menschen, die zumindest zum Mond hinfliegen. Das wird eine coole Sache, da werden wir sicher im Kurs ein genaues Auge drauf werfen und darüber berichten. Macht eigentlich Artemis 2 auch irgendwas an Forschung?
Also die CubeSats selbst sind laut NASA-Webseite einfach nur für Experimente da, kleinere. Es werden insgesamt 12 Stück versendet. CubeSats, das sind einfach Mikrosatelliten mit einer Kantenlänge von 10 mal 10 mal 10 Zentimetern, das sind Würfel, und die können beliebig kombiniert werden, also man kann zwei aneinander schrauben oder mehr auch. Insgesamt werden 12 dieser Satelliten, die von Südkorea, Deutschland, Argentinien und Saudi-Arabien gebaut wurden, in den höheren Erdorbit geschickt und dann wird die restliche Mission das Stück weiterfliegen zum Mond.
Okay, also da wird also eher die Rakete, die Artemis 2 nach oben bringt, als Transportmittel verwendet für die CubeSats. Also es sind keine CubeSats, die zum Mond fliegen.
Genau.
Gut, Felix, vielen Dank. Corbinian, du hast ja ein aktuelles Teleskopprojekt angesehen.
Genau, ja, und zwar das Square Kilometer Array. Darum geht es um ein Radioteleskop, was aus mehreren tausend, eher circa 130.000 Kleinantennen besteht, die eben auf einen Quadratkilometer aufgestellt werden und dann Subradiowellen aufzeichnen eben. Und mit einer riesigen Genauigkeit und Empfindlichkeit vom Teleskop, dass man Kleinstgalaxien, die ewig weit weg sind, ziemlich am Ursprung vom Urknall eben sehen kann.
Ja, der Wasserstoff ist ja genau das, was am Anfang im Universum als erstes entstehen konnte. Also es besteht ja, ich glaube 92% aller Atome im Universum sind Wasserstoffatome und knapp 18 Heliumatome und ein winziger Rest, so 0,1% herum, ist alles andere. Was jetzt die Anzahl betrifft, beim Gewicht schaut es ja anders aus. Wenn man schaut, wo sind die Massen des Universums, sind ungefähr 3/4 im Wasserstoff und 23% im Helium. Das liegt ja ganz einfach daran, dass Helium viel schwerer ist. Und ja dann so bis zu 2% könnten in schwereren Elementen drinnen sein. Also
Bei der Masseverteilung ist es ein bisschen anders wie bei der reinen Anzahl. Wenn man jetzt im frühen Universum was erkennen möchte, ja, dann schaut man sich am besten den Wasserstoff an. Der Wasserstoff kann selber leuchten, das war ja am Anfang auch das Leuchten, das dann den Mikrowellenhintergrund erzeugt hat. Aber wir sind ja da im Radiobereich. Radiowellen sind ja noch langwelliger wie Mikrowellen. Also da sind wir dann im Bereich von einigen Dezimetern, einigen Metern Länge. Und da kriegen wir vor allem die Strahlung, die so Wasserstoffmoleküle abgeben. Wenn nämlich so ein Wasserstoffmolekül, das also aus mehreren Atomen besteht, sich dreht oder schwingt oder sonst was aufführt, dann gibt das immer Strahlung ab. Und diese Strahlung, die ist dann bei der Ausdehnung des Universums auch noch gedehnt worden und liegt eben jetzt irgendwo im Radiobereich. Und wenn wir das sehen möchten, ja, dann braucht man natürlich ein möglichst großes Radioteleskop. Wie soll man sich ein Radioteleskop jetzt vorstellen, das über einen ganzen Quadratkilometer verteilt ist?
Ja, das sind eben so einzelne Messflächen mit vielen Antennen oben. Dieses Teil, das große Square Kilometer Array Teleskop, besteht aus zwei Teilen. Einmal solchen kreismäßigen Antennen, wie normale Radioteleskope eben, eine riesige weiße Fläche einfach, die Radiowellen aufnehmen kann und aussieht wie ein normales Teleskop, würde ich sagen, und Teilen, die aussehen wie Radioantennen, die man auf alten Häusern noch oben sieht, aber davon eben auch sehr viele und sehr große, die so tannenbaumartig mäßig aussehen und das eben dann auf Spots verteilt über einen Quadratkilometer.
Ja, ihr könnt euch im Internet sicher leicht ein Bild davon anschauen, wir werden auch eines in den Shownotes verlinken. Gibt's noch was das Teleskop macht?
Dieses Teleskop soll die Frage klären oder helfen zu klären, ob sich die kosmische Beschleunigung tatsächlich wegen der dunklen Energie, ob da die treibende Kraft tatsächlich deswegen dahinter steckt.
Also, ja, wir haben also immer noch keine Ahnung, warum sich unser Universum nicht nur ausdehnt, sondern auch noch immer schneller ausdehnt. Wir tappen im Dunkeln und nennen es dunkle Energie. Und da gibt es ja momentan ziemlich viele Missionen, die auf verschiedenste Arten und Weisen versuchen, irgendwie draufzukommen, was da wirklich los ist. Ob es diese dunkle Energie, die unser Universum auseinandertreibt, wirklich gibt. Ob man andere Erklärungen findet, das ist ja noch total offen. Gut, dann sind wir durch mit unserem großen Projekt zu den aktuellen Weltraumnachrichten. Und wir haben damit unsere Schnapszahl-Folge absolviert, die Folge 44 von Astronomie am Kepler.
Wir freuen uns, dass du zugehört hast und wenn es dir gefallen hat, erzähle anderen, dass es diesen Podcast gibt und schreib uns einen freundlichen Kommentar.
Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns gut bewertet, wenn ihr uns abonniert in eurem Podcatcher oder wo immer ihr diesen Podcast auch hört. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn wir gut bewertet werden auf Spotify oder auf YouTube oder wo immer du diesen Podcast anhörst.
Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findest du auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen und Themenwünsche kannst du uns auch gerne via E-Mail senden an keplersternwarte@gmail.com.
Du findest uns auch als Keplersternwarte zum Beispiel auf Facebook, Instagram und Blue Sky. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
Und verpasst nicht unsere nächste Folge. Wir haben wieder eine Astro-Sprechstunde. Wir haben nämlich noch einige Fragen von Volksschulkindern offen, die zu Astronomie-Workshops an unserer Schule gekommen sind. Wir haben noch ein paar, die wir noch nicht gesendet haben. Und da wird es jetzt wirklich allmählich Zeit, damit wir auch unser Versprechen einhalten können und alle diese Fragen beantworten. Das hört ihr in 2 Wochen und bis dorthin. Bis zum nächsten Mal bei Astronomie.